Aber jetzt sind wir zurück in der Schweiz, nach der Sommerferien. Und du auch, willkommen wieder so in einem zweiten halben Jahr, kann man sagen. Wir sind zurück aus den Ferien und wir sind zurück auch noch mal nicht anders. Und zwar auf ein bisschen auf Feld 1, aber nicht ganz. Wir sind zurück auf dem Feld, wo wir am 19. Januar am Anfang von diesem Jahr gestartet haben. Wer mag sich erinnern, 19. Januar 2025? Da haben wir einen Schwerpunkt gesetzt. Ja, nicht mehr. Da haben wir einen Schwerpunkt gesetzt für das Jahr. Und das war der gewesen, Leben, wo Alltag auf Wunder trifft. Wir haben gesagt, wir wollen in ein Jahresthema hinein. Wir wollen, dass Gottes Wunder unseren Alltag treffen. Hey, eure Fantis tun auch. Ich schalte mir jetzt den auch noch ein. Da kann man dann noch die Fenster aufmachen auf der Seite. Dann habt ihr auch noch ein bisschen mehr Luft. Wir haben gesagt, wir wollen, dass Gottes Wunder unseren Alltag treffen. Und haben uns jetzt entschieden, wir gehen in den Teil 2. In den zweiten Teil dieser Serie. Wir machen weiter. Das Thema ist wie nicht abgeschlossen. Gell? Wird es ja nie sein. Aber wir haben gemerkt, doch, da hat Resonanz ausgelöst und die Sehnsucht, die wollen wir einfach hochhalten. Dass Gottes Wirken unser alltägliches Leben trifft. Und der Paul Amacker, gell, er würde sagen, Kraft der Wiederholung. Recht hat er. Und manchmal, nach der Sommerpause, da haut der Alltag so wieder ein bisschen heftig rein. Kevin hat etwas von dem erwähnt. Vielleicht geht es da ähnlich. Es muss vielleicht auch alles wieder ein bisschen einpendeln. Bei uns haben zwei Kids neu, also der Eltern neu in die Schule gestartet. Die ist jetzt in der ersten Klasse. Die Jünger frisch im Kindergarten. Und die sind die letzte Sommerferienwoche so richtig giggerig gewesen. Nicht nur Vorfreude, Nervosität, haben sich geärgert. Und jetzt sind sie immer noch so nachgiggerig oder so. Ja, ist Alltag, gell? Und Alltag geht auf und ab. Alltag ist manchmal Chaos. Manchmal ist es auch schön geordnet. Bei dir ist es immer geordnet, gell? Immer Frieden und so. Aber manchmal ist es auch Stress. Manchmal auch Entspannung. Und schaut, wir sind Fan vom Alltag. Wir sind Fan vom alltäglichen Leben. Es ist schön, bist du heute Morgen da. Wirklich. Aber die Stunde am Sonntagmorgen hier im Gottesdienst, die sind 0,6% von deiner Woche. Sofern wir nicht elend überziehen, wenn wir noch Kaffeepause dazu rechnen, rundum auf 1% von deiner Woche. Und dann hast du ja die anderen 99%. Und das ist dein alltägliche Leben. Klar, 30% schlafen wir. Schlaf ist übrigens Gottes Erfindung, um dir und mir zu zeigen, dass du nicht ganz so wichtig bist. Und er und der Rest der Welt einfach mal ein Drittel auf dich verzichten kann. So. 30% schlafen, 1% sind da, sofern wir jeden Sonntag kommen. Gell? Also müssen wir es doch wieder auf 0,6 reduzieren. Und dann haben wir 69% übrig. 69%. Minus Schlaf, minus Gottesdienst. Und da ist dein Lebensalltag. Das ist dein Leben mit allem, was da drin steckt. Es sind ein bisschen über 100 Stunden pro Woche. Vielleicht bist du im Büro am Arbeiten. Hoffentlich nicht die ganzen 100 Stunden. Vielleicht bist du daheim bei der Familie am Arbeiten. Vielleicht bist du pensioniert, beschäftigt mit Enkeln. Vielleicht gehst du an einem Hobby nach. Vielleicht arbeitest du in einer Werkstatt. Vielleicht bist du am Velofahren. Vielleicht bist du am Posten, Putzen, Pendeln. Weiß auch nicht, plaudern mit Leuten oder sonst etwas am Planen. Das ist dein Leben. 69%. 100 Stunden pro Woche. Das ist dein Alltag. Und wir sind Fan vom Alltag. Das grösste Potenzial für Gottes Wirken in deinem Leben ist genau dort. Dort. Eigentlich ist es schön, was du heute Morgen hier erlebst. Super. Aber was du in diesen anderen 100 Stunden der Woche erlebst, hey, dort, um das geht's. Um das geht's. Und wir wünschen uns, das ist eine Sehnsucht, dass Gottes Wunder unseren Alltag treffen. Und der Alltag ist heilig. Dein Alltag ist heilig. Der heilige Boden, neutestamentlich denkt, ist nicht da die Steinplatte von der Viva Chile Amrischwil. Der heilige Boden aus neutestamentlicher Perspektive ist der Boden, wo du deinen Fuß drauf setzt. Das Neue Testament macht klar, der Tempel vom Heiligen Geist bist du und ich. Der Geist Gottes wohnt in uns. Und dort, wo wir sind, haben wir vor der Sommerferien mal gehabt, mobile Tempel, nicht statisch, der fährt umeinander mit dir. Und dort, wo du bist, ist heiliger Boden. Also wenn du am Montag in ein Büro reinlaufst, dann wird der Boden zu heiligem Boden. Wenn du heute heimgehst, ins Haus, die Wohnung, zu der Familie, heiliger Boden, weil du der Tempel vom Heiligen Geist bist. Wir sind Fan von dem Alltag. Ich kann sagen, das 69er-Leben, die 69%, um das geht es. Um das geht es. Und da ist uns so wichtig, dass wir es so schnell nicht wieder loslassen. Darum begleitet uns das nochmal bis Advent, bis zu der Weihnacht. Kommt ja schon bald. Und wenn wir das Thema anschauen, dann ist die grosse Frage, aber wie wird das konkret? Wie treffen Gottes Wunder unseren Alltag? Weil es passiert nicht einfach so. Es passiert nicht automatisch. Die wenigsten Sachen im Leben passieren automatisch. Es geschieht nichts Gutes, außer man tut es. Und es passiert nicht automatisch. Wenn wir ganz ehrlich sind und auf unseren Lebensalltag schauen, wenn du die letzte Woche zurückschaust, wirst du wahrscheinlich auch sagen, ja, ehrlich gesagt, ja, treffen die Wunder von Gott, ja, vielleicht mal hier und da und so. Es passiert nicht einfach so. Und manchmal ist unser Alltag auch sehr gottlose Sache. Und ich meine es nicht böse, ich meine es in einer eher losgelöst vom göttlichen Sache. Wir haben so ein bisschen die göttlichen Zeiten, vielleicht Gebet, stille Zeit, Gottesdienst, und dann haben wir sehr viel, was losgelöst ist vom Göttlichen. Und das wollen wir ändern. Wir wünschen uns, dass unser Alltag getroffen wird, dass eine Kollision passiert. Vom Göttlichen mit unserem ganz natürlichen Alltag. Das war schon immer Gottes Ziel. Die grösste Kollision vom Himmel mit der Erde, vom Göttlichen mit dem Natürlichen, wären wir wieder bei Weihnachten, Bethlehem, wo Gott sich gebären lässt in dieser Welt. Der Himmel kollidiert mit der Erde. Darum die gute Nachricht ist, du musst nicht Pastor, Prediger, Priester oder Missionar werden. Das ist auch eine super Sache. Aber wir müssen lernen, Gott in unseren Alltag zu lassen. Gott in den Alltag hineinzulassen. Und das ist die Frage, sind wir dabei? Nochmal eine extra Kurve. Und ich habe gesagt, wie passiert es? Wie? Und jetzt die noch ganz fit sind oder auf den Spickzettel geschaut haben, die wissen, dass wir 3 Trainingsfelder hatten. Und die sind in der letzten Serie nicht ganz so klar vorgekommen und die werden jetzt einmal ein bisschen klarer erscheinen. 3 Trainingsfelder, wo wir drauf üben wollen. Und ich zeige euch die. Das erste Trainingsfeld, und ihr habt den Zettel zu Hause nehmen, ihr könnt ihr bei den Autos schieben, in der Mitte anhängen, Front schieben, dass wir es wieder sehen. Scherz, gell? Spiegel. Das erste Trainingsfeld ist, jetzt sehe ich, die Reihenfolge ist verschieden. Da. Nicht, dass es euch verwirrt. Trainingsfeld, das erste ist, wir erzählen mutig unsere Geschichten mit Gott. Das ist etwas, was wir lernen wollen. In unserem Alltag, dass wir noch mutiger das erzählen, was wir mit Gott erleben. Wenn jemand fragt, wie war dein Wochenende? Ich kann sagen, hey, ich war in einem Gottesdienst am Sonntagmorgen, das mache ich einmal, ist so meine Gewohnheit und es tut mir gut und ich erlebe Gott. Vielleicht hat man wirklich gerade ein kürzliches Erlebnis gemacht, einfach, dass es dazugehört. Unsere Geschichten, unsere Erlebnisse mit Gott, die wollen wir mutig erzählen. Und ja, das ist nicht das, was alle machen, irgendwie eine Kaffeepause. Da braucht Mut. Da braucht es ein bisschen Mut dazu. Trainingsfeld 1. Trainingsfeld 2. Wir wollen lernen und trainieren, noch besser auf die Stimme vom Heiligen Geist zu hören und zu reagieren. Gottes Geist lebt in dir. Er begleitet dich. Er ist mit dir. In jeder Situation, an jedem Ort, zu jeder Zeit. Und er hat etwas vor mit dir. Du bist sein Botschafter, sein Ausgesendeter. Und wir wollen lernen, auf die Impulse und Eindrücke vom Geist Gottes zu hören. Und für das haben wir jetzt schon ein paar Mal das Bild von den Federn gebraucht. Die hat jetzt die ganze Zeit im Hosensack gehabt. Darum ist sie ein bisschen zerzaust. Aber ihr seht sie noch, eine Feder. Das Bild hat uns das erste Mal so getroffen, bei der Inspiratio, bei der ersten. Dass manchmal Gottes Geist, seine Stimme, wie so eine Feder ist, die in deinen Alltag kommt. Jetzt schauen wir, ob das mit dem Fenty geht. Sie kommt einfach so einen ganz feinen Eindruck vom Heiligen Geist. Und der lässt sich so auf dir nieder. Und meistens sind wir so beschäftigt mit unserem Leben, dass wir das gar nicht wahrnehmen. Dass da Gottes Geist kommt, ganz viel und sagt, hey Dave, ich habe etwas vor mit dir. Oder schau mal schnell dort hin. Siehst du die Person? Oder stell doch diese Frage. Und die Feder ist da. Und wir nehmen sie gar nicht wahr. Wir leben durchs Leben, laufen durch den Alltag und dann irgendwie fallen sie am Boden. Und da wird es immer wieder gehen. Und Gottes Geist ist gut, er wird wieder einen Moment schenken, wo sich so eine Feder niederlegt. Ganz viel, feine Eindrücke. Und wir müssen lernen, das Wort zu nehmen. Wenn Gottes Geist kommt, dein alltägliches Leben sich niederlässt für etwas, was er vorhat mit dir. Und da kann ein Wort von der Ermutigung sein, wo du jemandem aussprichst. Da kann auch eine Herausforderung sein, hey, bett für die Person. Oder jetzt fahr da mal nicht über, keine Ahnung, eine Zielschlacht zum Arbeiten, sondern fahr einen anderen Weg. Oder gang jetzt noch nicht dorthin, mach noch schnell 10 Minuten einen Umweg. Gottes Geist ist mit dir unterwegs. Wir wollen lernen, auf seine Stimme zu hören. Und da ist wieder die Herausforderung, und zu reagieren. Hören und reagieren. Und da wird uns vielmal nicht gelingen mit dem Reagieren, aber es wird uns auch immer wieder gelingen, wenn wir das trainieren. Wieder in den Hosensack. Das ist übrigens die originale Feder von mir, von der Inspiration. Das dritte Trainingsfeld ist, dass wir lernen wollen, mit Menschen im Alltag beten. Wir glauben, das ist so eine gute einfach Idee, Methode, um den Menschen im Alltag Gebet anzubieten. Soll mal etwas ankommen, wo jemand eine Not hat, vielleicht eine körperliche Not, vielleicht einfach eine Lebensnot, dass wir sagen können, hey, darf ich für dich beten? Und ja, vielleicht ist es, dass man daheim betet, aber vielleicht ist es auch gerade dran vor Ort. Sagen, hey, darf ich für dich beten? Darf ich ein Gebet sprechen? Wir erleben immer wieder, wie Leute offen sind für das. Sagen, ja, doch, gern. Und wir glauben, das hat einfach eine riesige Kraft. Gebet hat eine Kraft. Und vor allem kennt man das einfach nicht mehr. Und es ist etwas, was so viel auslösen kann, wenn man mit Menschen im Alltag betet und das Gebet anbietet. Das dritte Trainingsfeld ist das. Und das vierte Trainingsfeld, das betrifft mehr uns, die den Gottesdienst da vorne verantwortet. Wir wollen, nein, es betrifft dich auch, ehrlich gesagt. Wir wollen, dass man hier im Gottesdienst Jesus kennenlernt. Wir wollen eine Gelegenheit bieten. Wir wollen ein Fenster öffnen, um zu sagen, ich möchte Jesus nachfolgen. Und das wollen wir regelmässig machen. Einen Moment bieten, einen Moment geben, wo man sagen kann, ich entscheide mich für ein Leben mit Jesus. Ich nehme Jesus an als meinen Retter. Ich bitte um Vergebung über meine Schuld und ich lasse ihn in mein Leben als Herr und König. Und das wollen wir Sonntag für Sonntag machen. Und ja, da braucht es dich auch. Bett mit, dass der Ort ja auch ein heiliger Moment am Sonntagmorgen zu einem Moment wird, wo Menschen Jesus kennenlernen. Und ihr habt die drei Trainingsfelder, die ganz praktisch euren Alltag treffen, auf dieser Karte, nehmt die mit. Weil das wird uns begleiten. Und jetzt haben wir eigentlich ein bisschen Hintergedanken mit dieser Serie. Und ich teile jetzt den einfach mal so offen. Mit so, wie sagt man so, eine versteckte Agenda. Kennt man doch manchmal. So, einfach so das Ziel dahinter, das Ziel hinterm Ziel, wo man dann nicht sagt. Darum sagen wir es jetzt. Das Ziel von dieser Serie ist Evangelisation. Weil, wenn wir anfangs Jahr festgelegt haben, als Gemeindeleitung, was der Schwerpunkt über dem Jahr ist, war, wir wollen das Jahr unter Schwerpunkt Evangelisation setzen. Ich möchte ein paar Sachen dazu erklären. Weil das Wort Evangelisation, da lässt so die einen ein bisschen zusammenzucken. So, was bedeutet jetzt das? Wenn wir jetzt, keine Ahnung, jetzt drücke ich jedem 10 Flyer in die Hand und jetzt raus gehe Flyer verteilen am Bahnhof, gell? Oder bedeutet es, dass wir einen Bücherstand aufbauen irgendwo bei Mamreville? Oder Zeltevangelisation aufziehen? Oder müssen wir ein Plakat machen mit rotem Rand und dann Marsch durch Amreschwil oder so? Ja, manchmal lässt uns so das Wort Evangelisation ein bisschen zusammenzucken, weil es den Eindruck hat von Leuten, die anderen Leuten ihre Meinung aufdrücken, obwohl die sie nicht wollen. Das ist so meistens da, wo wir recht allergisch sind dagegen. Ich auch, ich gehe Leute, die Flyer verteilen, immer aus dem Weg. So. Und die irgendwie mit WWF-Umfrage kommen, ja, bin jetzt auch nicht der, der sagt, ja, da bin ich, komm. Umfrage. So. Das ist jetzt nicht das Wort, das die meisten aufblühen lässt. Die einen schon, aber bei anderen wird es so ein bisschen unwohl. Und dann sagt man, komm, die Evangelisation, es gibt ja die Gabe von der Evangelisation. Gell? Und da überlegen wir doch mal lieber denen, die Gabe haben. So. Und ich möchte, dass wir die Schönheit von diesem Wort wieder entdecken. Weil das Wort hat eine wörtliche Bedeutung. Evangelizo. Evangelisation aus dem Griechischen heisst Evangelizo. Und wortwörtlich bedeutet das ein Verkündiger von guten Neuigkeiten. Evangelion, gute Botschaft. Evangelizo, gute Botschaft, Verkünder. Da ist nichts Schlechtes im Wort Evangelisation. Im Gegenteil. Gut. Das Wort ursprünglich ist kein frommes Wort, wo die Schreiber vom Neuen Testament das Wort Evangelizo ins Neue Testament geschrieben haben, ist das nicht irgendein frommer Wortschatz gewesen. Im Gegenteil, das ist ein sehr bekanntes Wort gewesen und hat den Ursprung so ein bisschen aus einer Schlacht raus. Wenn früher ein Krieg gekämpft worden ist, eine Schlacht, und es hat zwei Heere gegeben, so, hey, wir haben immer im Militär gesagt, so das Team Rot, oder so die Roten. Und dann hat man noch die, was ist das andere, die andere Farbe? Die Blauen, gell? Rot und Blau. Rot sind Gegner gewesen, Blau sind wir gewesen mit all den Spielfiguren auf dem Feld. Hat es zwei Heere gegeben, das Rote Heer und das Blaue Heer. Und die sind gegeneinander losgestürmt. Haben so gut alt, so vor 2000 Jahren, also richtig mit Schwert und Schild. Und irgendwann ist klar geworden, das eine Heer gewinnt. Und die Schlacht wird gewonnen. Dann hat man einen ausgewählt, und zwar einen Meldeläufer. Ich war mal Meldeläufer im Militär. Da musste ich auch ständig von Panzer zu Panzer rennen mit irgendwelchen Botschaften. Obwohl alle WhatsApp hatten auf dem Handy und dann auch noch mitgeschickt haben. Aber früher, wenn so eine Schlacht gewonnen worden ist, hat man einen Meldeläufer ausgewählt. Und dann hat man dem Meldeläufer die gute Botschaft vom Sieg in die Hand gedruckt. Manchmal aufgeschrieben vom König oder vom Heerführer mit einem Siegel drauf. Und das war das Evangelium. Die gute Botschaft. Und dann ist der Meldeläufer losgerannt. Zurück zum Dorf, zurück zu der Stadt. Und er ist gerannt mit dieser guten Botschaft in der Hand. Er war der Evangelist. Und er ist in die Stadt hineingekommen und er hat rausgeschrauen. Wir haben gesiegt. Sieg. Wir haben gewonnen. Frei. Wir sind frei von den Unterdrückern. Freiheit. Es ist alles wieder gut. Da ist ein Sieg errungen worden. Da ist eine Schlacht gekämpft worden. Wir haben gewonnen. Ein Evangelium habe ich in den Händen, um euch übergeben. Das ist der Evangelist. Der Evangelist weiss, dass eine Schlacht gekämpft worden ist und gewonnen worden ist. Und er ist der Verkündiger von dieser guten Botschaft. Das ist Evangelisation. Und für das gibt es so viele natürliche Momente in deinem Lebensalltag, wo du kannst Überbringer werden von Gutem. Von Gutem. Wo du Gottes gute Gedanken, die er hat, über die Menschheit kannst aussprechen, über andere Leute. Indem du das Gebet anbietest, wo du etwas von Gottes gutem Reich reinbrecht, ins Reich dieser Welt. Indem vielleicht das Knie geheilt wird. Ein Wunder passiert. Das ist das, was wir immer wieder sehen im Neuen Testament. Dass Gottes Reich reinbrecht in die Welt. Das ist Evangelisation. Und wir glauben, dass die drei Trainingsfelder, dass die dem dienen. Dass die dienen, dass Gutes, die gute Botschaft von Jesus, durch deinen Alltag in unsere Region breit wird. Darum machen wir das. Jetzt haben wir sogar die versteckte Agenda. Ha, aber so schlimm ist sie nicht. Und ich wünsche mir, wir entdecken das Wort Evangelisation. Vielleicht muss man es auch neu formulieren. Es bedeutet, gute Botschaft verkünden in einer Welt, die hagelt mit Bad News, mit schlechten Neuigkeiten. Das ist etwas Schönes. Du bist nicht eine von den weiteren tristen Stimmen in dieser Welt, die irgendwie Dunkelheit und es wird schlimmer und schlimmer und alles geht den Bach ab, in die Welt rausruft. Nein. Du bist eine von den positiven Stimmen, die kann in deinen Lebensalltag gehen und sagen, da ist eine gute Hoffnung und Botschaft. Da ist ein Gott, der in die Welt hineingestiegen ist. Der am Leid in die Augen schaut und sagt, ich schaffe einen Weg. Ich mache alles neu. Und was auch neu ist, letztes Mal sind wir mit dieser Serie durch die Apostelgeschichte. Und damals gehen wir ins Lukas-Evangelium. Wir werden so anhand von diesen drei Trainingsfeldern in Geschichten aus dem Lukas-Evangelium gehen und entdecken, was Gott uns sagt. Und übrigens haben wir auch wieder das Wort Evangelium hier oben. Seht ihr? Es gibt das Lukas-Evangelium, Matthäus-Evangelium, Markus-Evangelium, Johannes-Evangelium. Was bedeutet es? Die gute Botschaft nach Lukas. Die gute Botschaft von Jesus aus der Perspektive, aus den Augen, aus den Federn vom Lukas. Und ihn lernen wir kennen. Der Lukas, gleicher Autor wie die Apostelgeschichte. Wenn ich euch frage, wer hat am meisten geschrieben im Neuen Testament, was würdet ihr sagen? Einige würden sagen Paulus. Gell? Das ist der Lukas. Der Lukas hat am meisten geschrieben im Neuen Testament, mit dem Lukas-Evangelium und der Apostelgeschichte. Inhaltlich hat er am meisten verfasst vom Neuen Testament. Etwa gerade ein Drittel hat der Lukas verfasst. Der Lukas war ein Arzt. Und ich glaube, da merkt man, wenn man das Lukas-Evangelium liest, wie er so schlechte Handschrift hat. Nein, man merkt, weil er so ein bisschen Detailpingeli ist. Er ist so fast ein bisschen Chirurg. Er geht so ein bisschen an die Geschichte von Jesus an mit dem Skalpell und schaut so richtig genau an. Und das ist am Lukas auch wichtig. Der Markus ist kein Chirurg. Der Markus ist irgendwie so, weiss auch nicht, ein Stier. Einfach so kurz, knapp, schnell durch. So, das ist Markus. Also wenn du ja da gern hast, musst du Markus Evangelium lesen. Kurze Sätze, ein Highlight am anderen. Lukas nicht. Der Lukas nimmt sich Zeit, macht alle Details rein und ich zeige euch noch ein paar Details. Am Lukas ist sehr wichtig, dass immer klar ist, wo findet etwas statt, wer ist involviert. Er erzählt den Namen der Person, meistens noch irgendwie, wie die Schwester geheissen hat und wie der Vater geheissen hat, in welcher Provinz das Dorf war und wer dort der König war und wie er der Cousin vom König geheissen hat. So. Müssen wir mal lesen, es wird euch auffallen. Er macht ganz viele historische Details rein. Warum? Da kommt im nächsten Vers, zuerst ein anderer. Er fährt so sein Evangelium an, Lukas 1,1. Der Lukas, der Arzt, sagt, schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Sachen abzufassen, die in unserer Mitte passiert sind. Das ist noch spannend. Der Lukas war kein Jünger, kein Apostel von Jesus. Er wird wahrscheinlich Jesus nicht getroffen haben. Vielleicht ist er erst nachher auf die Welt gekommen, nach dem Jahr 33. Aber der Lukas hat sehr viele von diesen Menschen getroffen, die Augenzeugen sind von der Geschichte von Jesus. Und er sagt, schon viele haben angefangen aufzuschreiben, was Jesus gemacht hat, was er gelehrt hat, was er tun hat. Von den Sachen, die in unserer Mitte passiert sind. Und das ist so entscheidend, wenn du die Bibel lesest. Es sind Sachen, die in der Mitte passiert sind von denen, die es verfasst und niedergeschrieben und festgehalten haben. Die Geschichte von Jesus ist nicht einfach eine Legende irgendwo in einem kleinen, abgelegenen Dörfchen am Rand von Sibirien, wo irgendeiner vor 20 Generationen mal irgendeinen Stein berührt hat und der ist zu einem Baum geworden. Irgend sowas. Das ist nicht die Bibel. Das ist sie nicht. Die Bibel ist ein Bericht von Menschen, die etwas erlebt haben, was in ihrer Mitte passiert ist. Und viele haben das niedergeschrieben, haben das weiterverzählt. In unserer Mitte. Und dann geht der Lukas weiter und sagt, und die wir, da meint jetzt auch sich, die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren. Und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Der Lukas sagt, ich verfasse einen Bericht über das, was in unserer Mitte passiert ist. Und ich habe das, was ich schreibe, erfahren von denen, die von Anfang an mit dabei gewesen sind. Der Lukas hat geredet mit einem Petrus. Der Lukas wird geredet haben mit einer Maria, mit der Mutter von Jesus. Der Lukas wird angehockt sein mit den Aposteln und gesagt, jetzt erzählt mir nochmal ganz genau, was hat Jesus gemacht dort. Und der Lukas ist auch nicht irgendwie ein Schreiber gewesen, der irgendwie 400, 500, 800 Kilometer entfernt gewohnt hat. Er hat den Tempelplatz kennt, wo Jesus die Geldwechsler-Tische umgeworfen hat. Er ist auch schon durch den Garten Gethsemane durchgelaufen, wo Jesus in Angst und Schreck am Betten war. In unserer Mitte ist es passiert. Und der Lukas schreibt auf, von den Augenzeugen, die Botschaft, die gute Botschaft aus der Perspektive von ihm. Und er macht das, so geht es weiter, Lukas 1,3. Darum weil er mit denen geredet hat und sie haben es auch schon viele versucht zu verfassen. Und darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig mit dem Skalpell nachgegangen bin. Diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge, ja, Detailpingeli da, niederzuschreiben. Oh, Reihenfolge. Der Lukas ist all dem sorgfältig nachgegangen. Er schreibt sein Evangelium an einen Theophilus, an einen sogar hochverehrten Theophilus. Das war vielleicht eine Person in einer recht gehobenen Stellung. Es kann auch gut sein, dass der Theophilus der Sponsor war für das Evangelium von Lukas. Es war nicht ganz günstig, so etwas niederzuschreiben. Hat man Papyrusrollen gebraucht. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, es kann gut sein, dass da wird einige Meter Papyrusrollen gebraucht haben für das Lukas-Evangelium, wo der Lukas gebraucht hat, um das aufzuschreiben. Der Lukas macht das, redet mit den Augenzeugen, schreibt auf und er sagt dann nochmal, warum er es macht. Und zwar sagt er es zu dir und mir. Er sagt, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Weil die ersten Christen, die sind unterrichtet worden. Die haben Briefe vorgelesen und bekommen, die haben über Mund-zu-Mund-Weiterleitungen gehört von der Geschichte von Jesus. Einige haben es selber erlebt. Und der Lukas sagt, ich habe das aufgeschrieben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist. Und das ist auch für dich, wie zuverlässig die gute Botschaft von Jesus ist. Und Ben darf wieder vorkommen. Darum freue ich mich umso mehr, dass wir mit dieser Serie, mit Teil 2 ins Lukas-Evangelium gehen. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen, um in diesen Trainingsfeldern zu wachsen. Wisst ihr das noch? Geschichten mit Gott erzählen, auf die Stimme vom Heiligen Geist hören und reagieren, die Federn. Und das Dritte, mit Menschen im Alltag beten. Darum gehen wir ins Lukas-Evangelium. Und der zweite Grund, warum ich mich so freue, dass wir ins Lukas-Evangelium gehen, ist, damit du erkennst, wie zuverlässig die Botschaft von Jesus ist. Der Glaube an Jesus ist nicht einfach ein hirnausgeschalteter Märli-Glaube. An irgendeine Legende, die über 30 Generationen weitergegeben worden ist, so wie man früher in der Schule so einen Satz einmal um die Runde geflüstert hat und am Schluss ist irgendein Blödsinn rausgekommen. Nein. Das Evangelium von Jesus ist zuverlässig. Und ich hoffe, du erkennst das, wenn wir über die nächsten Wochen ins Lukas-Evangelium gehen. Es ist eine sorgfältige Überzeugung. Und so frage ich wie euch nochmal, sind ihr mit dabei? Mit dabei auf eine neue Kollision mit Gottes Wunder und unserem Alltag. Eine neue Kollision, wo eine Sehnsucht in uns wächst, um zu sagen, Gott, wir wollen das Göttliche in unserem natürlichen Lebensalltag noch viel mehr erleben. Gott, wir strecken uns aus. Geist Gottes, komm neu mit dem lebendigen Wasser. Erfülle uns neu mit deiner Kraft, mit Sicht, mit Visionen, mit dieser Joel-Verheißung aus Apostelgeschichte 2, dass wir Träume haben, Visionen haben, Gesichter sehen. Dass wir nicht einfach einen tristen Lebensalltag leben. Geist Gottes, komm neu. Und komm mit den 69%. Und ja, auch in Schlaf, den seinen gibt es daher im Schlaf. Komm mit Träumen in der Nacht. Aber komm auch in die 69%, wo wir wach sind und aktiv. Im Chaos, manchmal Chaos von unserem Leben. Und wenn man den Lukas weiterlässt, wenn er mit seiner chirurgischen Genauigkeit weitergeht, dann geht er als nächstes ans Herz der guten Botschaft. Und zwar mit absoluter Genauigkeit. Kommt er zu dieser Person, die nicht einfach eine gute Botschaft erzählt, sondern wo die gute Botschaft ist. Und er erzählt die gewaltige Geschichte, dass der ewige Sohn Gottes, Gottes Sohn, schon immer in der Dreieinigkeit mit dem Vater und dem Heiligen Geist zusammen war, an Weihnachten in Bethlehem in die Welt hineinsteigt. Und der Lukas sagt, Jesus ist die gute Botschaft. Jesus ist das Evangelium. Und ich möchte dich bitten, wenn du kannst, zum Aufstehen, wenn wir jetzt ins nächste Lied gehen. die gute Botschaft, die wir haben, ist nicht einfach ein Lebensentwurf, es ist nicht ein paar gute Werte, es ist auch nicht «Folge meinem Beispiel» oder «Lebe so gut, wie ich lebe». Die gute Botschaft ist eine Person und die Person hat einen Namen und sein Name ist Jesus Christus. Und es ist ein riesen Privileg, dürfen als Evangelisten, als gute Neuigkeit verkünden, in die Woche gehen, die vor uns liegt, mit der guten Botschaft von einer guten Person, die in dein Leben hineingekommen ist und so viel Gutes bewirkt hat. Und das wünschen wir uns für andere. Und wenn du heute da bist, wenn du im Livestream bist, wenn du die Predigt irgendwann nachhörst und du sagst, ich brauche Jesus in meinem Leben, dann wäre jetzt wieder so ein Moment, wo ich Fenster aufmache und sage, dann bete ein Gebet jetzt in dem Moment und sage, Jesus, bitte komm in mein Leben hinein, ich brauche dich. Ich brauche gute Botschaft. Ich brauche dich, Geist Gottes, in meinem Lebensalltag. Und ich möchte dich einladen, um mit mir mitbeten. Aber wenn du einfach heute da bist, möchte ich dich einladen, auch in ein Gebet einzusteigen, wo wir die Sehnsucht ausdrücken. Geist Gottes, komm mit all deiner Kraft. Ja, und Jesus, wir tun unsere Hände auf. Und wenn du da bist und einfach Jesus willst empfangen als dein Herr, als dein Retter, als der Gott, der er ist über deinem Leben, dann öffne deine Hände einfach so als ein Zeichen und sag, Jesus, komm in mein Leben, komm in mein Herz. Und Jesus, wir stehen da. Wir bekennen all unsere Falschheit, all unsere Schuld, all unsere Lauheit und Laschheit, aber danke geht's nicht um uns. Danke bist du die gute Botschaft. Hast du den Kampf gekämpft? Hast du die Schlacht gewonnen? Hast du am Kreuz proklamiert und in die Welt rausgeschrauen, dass es vollbracht ist? Und darf man den ganzen Sieg von dir über unser Leben geschrieben haben? Und Jesus, bitte komm ins Leben von Leuten, die dich nicht kennen. Und kehr es um, gestalt es um. Und Geist Gottes, wir stehen da und sagen, bitte füll uns neu. Füll uns neu für unseren Auftrag, unseren Alltag. Für die 69% von unserem Leben. Bitte schenk neue Kollisionen vom Göttlichen mit unserem natürlichen Leben. Und danke, Jesus, bist du da. Und das singen wir jetzt in diesem Lied. Jesus, du bist da zu jeder Zeit, an jedem Ort. Immanuel hat Jesus als Beinamen bekommen bei seiner Geburt. Immanuel, Gott ist mit uns. Gott ist mit dir. Heute Morgen, wenn du heute heimgehst, morgen für die Woche. Amen.